Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Andrea Wieser.
Heute bei uns zu Gast der Psychologe und Neurowissenschaftler Michael Mitterwallner. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, freut mich sehr, hier zu sein.
Herrlich. Ich habe Ihnen ein Zitat für den Anfang mitgebracht. Sie sind Glücksforscher. In Bhutan gibt es den Satz, das Bruttonationalglück ist wichtiger als das Bruttoinlandsprodukt. Was sagen Sie zu dieser Aussage?
Also tatsächlich, das Bruttoinlandsprodukt, das BIP, ist zu wenig, um eine erfolgreiche Gesellschaft auch zu charakterisieren. Da wäre es natürlich notwendig, auch noch das Bruttoinlandsglück auch mit hinzuzunehmen. Aber auch das ist ein Stück weit problematisch. Man bräuchte mehrere Indikatoren, noch weitere gesellschaftliche Maßzahlen dafür. Und zwar aus dem Grund, weil es so etwas wie einen sogenannten Positivity Bias gibt. Das heißt, dass sich Personen glücklicher einschätzen, als sie tatsächlich sind. Vor allem sehr glückliche Personen schätzen sich noch glücklicher ein und leben dann somit in einer positiven Illusion von ihrer Realität. Tatsächlich ist es so, dass depressive Personen eine realistischere Einschätzung haben. Also insofern kann man das Bruttoinlandsglück als weiteren Indikator heranziehen, sollte aber daneben auch auf Kennwerte achten wie freie Wahlen, eine freie Presse, ein gutes Bildungssystem, ein gutes Sozialsystem, natürlich ein gutes Gesundheitssystem. Und schlussendlich auch Gleichberechtigung, weil wenn man die Frauen in der Gesellschaft vergisst, hat man 50% der gesamten Gesellschaft, die weit weniger glücklich sind, und das spiegelt sich dann natürlich wieder. Das heißt, auch Gleichberechtigung ist aus der gesellschaftlichen Perspektive etwas, das auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte.
Das stecken zwei Gedanken drin, die ich wahnsinnig interessant finde. Zum einen, was ist dagegen zu sagen, wenn ich mich glücklicher einschätze, als ich bin?
Das ist natürlich wunderbar für die Einzelperson, aber das erschwert uns natürlich in der Glücksforschung, realistische Zahlen zu bekommen. Wir haben es hier mit einem schweren und sehr komplexen Feld zu tun, und zwar insofern, weil wir wollen den wahren Wert des Glücks von einer Person herausfinden. Und wenn Personen sich natürlich besser einschätzen, als sie eigentlich tatsächlich jetzt objektiv wären, dann ist es für uns problematisch. Man hat versucht, einerseits, in der Glücksforschung macht man es gerne, dass man Personen fragt, von 0 bis 10, wie zufrieden oder glücklich sind sie? Und genau diese Erhebung hat man abgeglichen mit sehr langen Interviews, 1,5-2-stündigen Interviews. Und hat sich herausgestellt, dass, also bei diesen Einzelfragen bewerten sich Personen sehr häufig mit einer 7 oder 8, also relativ hoch, sehr glücklich. Ja. Und wenn man diese Interviews führt, dann zeigt sich, dass nur 23% wirklich glücklich sind und dass der Rest der Bevölkerung mitunter zufrieden sein kann, aber mit starken Belastungen und Herausforderungen zu kämpfen kann und 50% tatsächlich nicht als glücklich zu beschreiben sind.
In diesem Zitat steckt natürlich auch eine Kapitalismuskritik drinnen. Die Idee davon, dass Geld nicht so sehr glücklich macht, wie eben andere Faktoren. Können Sie das bestätigen? Es ist in unserer Gesellschaft natürlich ein Ideal, viel Geld anzuhäufen.
Also Kapitalismus an sich ist schwer, eine Kritik zu üben. Als Wissenschaftler würde ich gerne Kapitalismus mit anderen Systemen vergleichen und nachher eine Aussage dazu treffen. Das kann man natürlich auf der Ebene nicht machen. Grundsätzlich gibt es sicher ein paar Aspekte vom Kapitalismus, die problematisch sind. Einerseits auf eine extrem auf Leistung getrimmte Gesellschaft, dann auch für andere Personen in einem Arbeitsverhältnis arbeiten zu müssen, deren Ziele, deren Vision man nicht immer teilt. Das heißt, auch da eine Belastung und dann natürlich einfach viel, viel Leistung erbringen zu müssen. Schlussendlich konkret noch, um auf Ihre Frage einzugehen nach dem Geld. Tatsächlich ist es so, dass ein erhöhtes Einkommen Leute wirklich um einiges zufriedener macht. Das heißt, mit steigendem Einkommen steigt auch die Lebenszufriedenheit. Personen geht's besser und sie erleben auch weniger Stress. Das heißt, um es pointiert zu formulieren, die Ungleichverteilung von Vermögenswerten in der Gesellschaft ist auch eine Umverteilung des Glücks.
Eine Frage zum sprichwörtlichen Glücksbild. Das zielt darauf ab, ob es eine genetische Disposition vielleicht gibt oder einen den geborenen glücklichen Menschen. Ja oder nein?
Ich würde sagen ja, aber ein Ja mit einer gewissen Differenzierung. Also ja, insofern, die Gene spielen mit. Sie determinieren, sie bestimmen das Glück mit, aber nur zu 30-40%. Ein Glücksforscher hat mal gesagt, selbst wenn die Gene für 99,9% des Gesamtglücks verantwortlich wären, müssten wir alles für diese 0,1% tun, weil da eben die eigene Freiheit drin steckt. Jetzt zurück. Es ist so, dass man die Gene auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite hat man das, was ich gerne als Lebensstil bezeichne. Das sind all die Sachen, die man im Alltag tut, all die unterschiedlichen Aktivitäten. Und da zeigt sich, dass glückliche Menschen hin und wieder ein bisschen anders leben als Personen, die weniger glücklich sind. Da gibt es spannende Studien, die gezeigt haben, da hat man die glücklichsten Personen befragt und die verbringen, alle besonders glücklichen Menschen verbringen mehr Zeit in Beziehungen und auch in guten Beziehungen, wo sie aber auch sehr stark dahinter sind, dass diese Beziehungen gut bleiben. Also wo sie immer wieder Skills trainieren, also Fähigkeiten trainieren, wie zuzuhören, offen zu sein, offen auf andere Menschen zuzugehen, aber auch gute Zuhörer zu sein. Also es muss nicht immer eine Einbahnstraße sein.
Nicht nur ein egozentrisches Weltbild sozusagen, also nicht um mich selbst
Ganz genau.
kreisend, ja.
Genau.
Ja, bitte.
Ja, und genau, und das wäre die eine Seite, die andere wäre auch sowas wie Bewegung zu machen, Sport zu machen, aber auch, was ich immer sehr amüsant fand, ist, dass besonders glückliche Menschen planen sehr gut, das sind Chronic Listers, also To-Do-Listenschreiber, und arbeiten die ab. Warum macht das glücklich? Einerseits, um gut zu planen und zu organisieren, zu wissen, was ansteht, und auf der anderen Seite auch, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und Zielerreichung ist ja positiv für Menschen, tatsächlich ist aber nicht das Positivste die Zielerreichung, sondern die Zielverfolgung. Also da wird ganz am Anfang, wenn man sich ein Ziel wählt, besonders viel Dopamin ausgeschüttet, und Menschen sind da besonders motiviert, auf ihre Ziele hinzuarbeiten und sich anzunähern. Es sind so ein paar, könnte jetzt noch weitere Listen, aber so ein paar Punkte, die besonders glückliche Menschen auch tun im Alltag.
Das sind sehr wichtige Informationen. Zum Schluss eine Frage zum Faktor Zeit. Wir wissen, dass wir online in unserer Gesellschaft, in Mitteleuropa, sehr viel Zeit am Handy verbringen. Gerade in der Jugendpsychologie gibt es sehr viele neue Werte, die uns immer wieder sagen, diese Generation ist, was Depressionskrankheiten betrifft, anfällig. Diese Handyzeit, diese berühmte, macht uns die unglücklich? Vielleicht Social Media, aber auch andere Dinge. Wie sieht's aus? Ist das Handy ein Glückmacher oder ein Unglückmacher?
Eine einfache Antwort, ein Unglücksbringer. Also alles, was mit Bildschirmen zu tun hat, sei es Fernsehen, sei es eine starke Nutzung vom Handy oder aber auch Computerspielen, sind alles Aktivitäten, die langfristig unzufrieden machen. Natürlich kann man sich einmal den guten Film anschauen. Natürlich ist es auch schön, mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Aber ich glaube, gerade zugespitzt auf Social Media haben wir es jetzt mit sehr problematischen Entwicklungen auch zu tun. Also junge Mädchen, jede dritte davon entwickelt eine Körperschemastörung aufgrund von Instagram oder auch TikTok. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, man muss sagen, die Gesellschaft hat auch etwas getan, um Drogen wie Heroin und Kokain vorzubeugen. Und wenn man sich jetzt ansieht, wie sehr diese Algorithmen darauf getrimmt sind, die Personen abhängig zu machen, wirklich auch am Bildschirm zu halten, weil natürlich sie dann die Werbeeinschaltungen sehen und da das Geld für die Konzerne drinnen steckt, dann ist es unglaublich problematisch, wo auch vor kurzem war es jetzt auch gerade in den Medien, dass das Smartphone erst ab 16, ich glaube, es war in Großbritannien, erlaubt werden müsste oder dürfte. Und genau so etwas, ich finde, da müsste ein öffentlicher Diskurs darüber stattfinden, ab welchem Alter tatsächlich auch die Nutzung von Social Media erlaubt wird, weil es Hirnstrukturen ändert, weil es auch einfach das Suchtverhalten. Wir steuern auf eine junge Generation zu, die einfach sehr abhängig ist, wo das Handy oft als Coping-Strategie, als Umgang mit Problemen eingesetzt wird, und das ist höchst problematisch.
In diesem Sinne, dann wünsche ich Ihnen heute noch analoge Zeit auf jeden Fall, ja. Und
Das wünsche ich Ihnen auch.
ja, ich bedanke mich für das Gespräch, war sehr interessant, danke.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.